ARD.
Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Zwei Supermächte ringen darum, die stärkste Kraft des Planeten zu sein. USA gegen die Sowjetunion. Und der Wettkampf wird in dieser Zeit an einem neuen Ort ausgetragen, dem Weltraum. Als die Sowjets dann anfangen, ganz geheim eine große Besonderheit zu planen, ahnt unsere heutige Protagonistin Valentina Tereshkova noch nicht, dass das ihr Leben für immer verändern wird. Meine allerliebsten Mäuse und damit willkommen zurück zu unserer 9. Folge Wissen mit Zoe. Und zuerst wollen wir uns mal wieder bei euch bedanken. Wir sind einfach mittlerweile schon bei 12.000 5-Sterne-Bewertungen. Das ist wirklich so krass. Und auch immer so viele unfassbar liebe Kommentare. Und auch hier unser Versprechen, wir lesen wirklich jeden einzelnen davon. Echt ein fettes, fettes Danke an euch. Und nächste Woche wird es auch etwas ganz Besonderes geben. Mehr dazu aber am Ende dieser Folge. Ihr habt euch ganz knapp für Valentina Tereshkova entschieden und die Folge wird es spannungsmäßig echt in sich haben. Wir klären heute, wie Valentina aufwächst, wie sie dann ihre Liebe zu einer Extremsportart findet, wegen dieser sie dann plötzlich die Geschichte der Menschheit verändert. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Gegen alle Widerstände. Ende der 1930er Jahre, Sowjetunion. In einem kleinen Dorf in der Nähe von Moskau lebt ein Mädchen namens Valentina Wladimirovna Tereshkova. Und sie wird Geschichte schreiben. Als erste Frau im Weltall. Aber da sind wir noch nicht. Erstmal wird sie als mittleres von 3 Kindern groß, in einer Familie, die nicht viel besitzt, auch weil die Zeiten wirklich schwierig sind. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Hunger, Tod und Kälte sind an der Tagesordnung. Valentinas Vater meldet sich freiwillig zum militärischen Dienst und fällt im Winterkrieg gegen Finnland. Zurück bleiben die 3 Kinder und Mama Elena. Sie muss die Familie jetzt irgendwie alleine durchbringen. Sie fängt an, in einer Textilfabrik zu arbeiten und trotz vieler Arbeitsstunden reicht es gerade so zum Überleben. Valentina wächst also in kargen Verhältnissen auf. Spielzeug gibt es nicht, Zeit wirklich Kind zu sein, auch nicht so richtig. Mit 8 Jahren darf sie endlich zur Schule gehen, viel später als andere Kinder, denn zuvor fehlt einfach das Geld dafür. Doch Valentina ist sehr ehrgeizig, lernt schnell, hilft Mama Elena im Haushalt, kümmert sich um die Geschwister. Mit 16 beendet sie dann die Schule, aber nicht, weil sie es will, sondern weil sie es muss. Damit die Familie finanziell überleben kann, muss auch sie arbeiten gehen. Zunächst fängt sie also in einer Reifenfabrik an, später arbeitet sie dann als Zuschneiderin und Büglerin. Wenn man sich das so anhört, ist es wirklich schwierig, sich vorzustellen, wie sie Astronautin wird, oder? Doch Valentina kämpft gegen die Umstände an. Nach der Arbeit besucht sie Abendkurse, sie will sich weiterbilden, will verstehen, wie Maschinen funktionieren. 1960 schließt sie eine technische Ausbildung ab und erhält ein Diplom. Das ist damals der offizielle akademische Abschluss, aber vor allem für ihre Voraussetzungen als Frau in ärmlichen sowjetischen Bedingungen ein riesiger Erfolg. Doch das ist nicht das Einzige, was sie in dieser Zeit tut. Und jetzt wird es so ein bisschen crazy, denn die gute Valentina entwickelt ein Hobby. Wir machen mal ein kleines Quiz daraus. Erkennt ihr dieses Geräusch? Was ein bisschen so klingt, als würde man sein Bett machen, ist auch ein großes Stück Stoff, aber nicht am Boden, sondern in der Luft. Denn Valentina meldet sich im örtlichen Aeroclub an. Das heißt, sie wird Fallschirmspringerin. Der Gedanke, frei durch die Luft zu fallen, schwerelos zu sein und dann herunterzuschweben, elektrisiert sie. An Wochenenden reist sie zu Sprungplätzen, sie trainiert hart. Mit 24 Jahren kann sie über 120 Sprünge vorweisen. Ein außergewöhnlicher Wert, vor allem für eine Frau damals. Und kurze Zeit später, im April 1961, hört sie im Radio eine Nachricht, die ein ganzes Land in Ekstase versetzt. Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin hat den ersten bemannten Weltraumflug der Menschheitsgeschichte absolviert. Valentina sitzt damals in ihrer kleinen Wohnung und weiß, das will ich auch. Und es soll zum sehr glücklichen Umstand werden, dass die Welt sich gerade in einem verrückten Wettlauf befindet. Kapitel 2 Der Wettlauf ums All. Die Welt steht während des Kalten Kriegs unter Strom. Die beiden Großmächte USA und Sowjetunion ringen auf jeder Ebene um die Vorherrschaft. Und für eine davon kommen jetzt Raketen in den Einsatz, aber nicht als Waffe eingesetzt, sondern als Transportmittel auf nie dagewesenen Expeditionen weg von der Erde in das Weltall. Und wie wir in Folge 34 von Wissen mit Johnny gelernt haben, wollen sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner so schnell wie möglich unterschiedliche Meilensteine als erstes erreichen. Und der gigantische Staat Osteuropas hat die Nase anfangs ganz klar vorne. Sowjetischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelingt es 1957 sowohl als erstes mit Sputnik 1, einen künstlichen Satelliten, und mit dem Hund Laika auch das erste Lebewesen ins All zu schicken. 2 Jahre später schaffen sie es, eine Sonde auf den Mond zu schicken, und wie eben schon angesprochen, befördern sie, wieder 2 Jahre später, mit Juri Gagarin, den ersten Menschen jemals ins All. Er absolviert eine komplette Erdumrundung und kehrt dann zurück. Jeder dieser Erfolge wird zum politischen Sieg, und die Sowjets haben den nächsten Meilenstein schon fest im Visier: die erste Frau ins All schicken. Auch um der Welt zu zeigen, wie der sowjetische Sozialismus funktioniert. Gleichheit soll im Vordergrund stehen. Auch Frauen können Weltraumheldinnen werden. Und das trifft damals den Nerv vieler. In den USA gibt es diese Bestrebungen zu dieser Zeit nämlich überhaupt nicht. Frauen sind nicht vorgesehen für die Flüge ins All. Die offizielle Begründung der NASA lautet damals, keine der Frauen erfülle die formalen Kriterien, weil sie keine Jetpiloten seien. In Wahrheit fehlt es aber schlicht an Interesse. Und noch extremer, John Glenn, der erste Amerikaner, der die Erde umkreist, erklärt öffentlich, dass der Raumflug eben eine Männersache sei. Die Ironie dahinter: viele schwarze Frauen sind bei den NASA-Projekten als Mathematikerinnen und Programmiererinnen mit dabei. Ohne sie hätten die Raumfahrten also so gar nicht stattfinden können. Aber die Welt findet sich damals damit ab. Eine derart große Ungleichheit zwischen Mann und Frau gehört traurigerweise seit Jahrhunderten zur Tagesordnung. Doch währenddessen läuft in der Sowjetunion längst ein geheimes Auswahlverfahren. Bereits 1961, kurz nach Gagarins Flug, beginnt man mit der Sichtung von Bewerberinnen. Anders als in den USA ist Piloterfahrung nicht zwingend notwendig. Wichtiger ist sportliche Belastbarkeit, vor allem Erfahrung im Fallschirmspringen. Denn die Rückkehrkapseln landen nicht sanft, ganz im Gegenteil, sie schlagen beim Wiedereintritt in die Erde sehr, sehr heftig in den Boden ein. Deswegen springen die Kosmonauten kurz vor dem Aufprall per Schleudersitz ab und landen dann per Fallschirm. Für den ersten weiblichen Raumflug werden rund 400 Frauen gesichtet und 40 davon werden nach Moskau eingeladen. Es folgen weitere körperliche wie psychologische Tests. Am Ende werden 5 Frauen ausgewählt, um ein extrem hartes Kosmonautentraining zu absolvieren. Denn nur eine von den 5 wird am Ende wirklich ins Weltall fliegen. Unter ihnen ist natürlich auch unsere Protagonistin Valentina Tereshkova. Für sie ist es ein unglaubliches Gefühl. Sie ist keine Pilotin, hat kein Raumfahrtstudium abgeschlossen. Sie hat nur einen Traum und zum Glück für sie sehr viele Fallschirmsprünge absolviert. Und so beginnt für sie Anfang 1962 das harte Kosmonautentraining. Zum Beispiel in einer speziellen Zentrifuge. Der Körper wird extrem stark in den Sitz gepresst, um die späteren Beschleunigungsbelastungen der Rakete zu trainieren. Dazu natürlich Simulation der Schwerelosigkeit, weitere Fallschirmsprünge und. 1963 ist es dann soweit. Nach fast 2 Jahren Training wird entschieden. 2 Kandidatinnen hat es schon erwischt, sie haben gesundheitliche Probleme gezeigt und wurden aus dem Programm genommen. Unter den letzten 3 ist Valentina eigentlich eher im Hintergrund, die anderen beiden sind technisch versierter, sie haben beide studiert. Doch Valentina ist genau das, was die Sowjetunion zeigen will. Eine einfache Arbeiterfrau aus dem Volk, aufgestiegen durch Disziplin, Mut und sozialistische Erziehung. Sie ist eine wie alle anderen, der Vater als Kriegsheld für das Land gefallen, und so wird sie tatsächlich ausgewählt. Valentina Tereshkova bekommt die Chance, als erste Frau den gefährlichen Flug ins All zu wagen. Kapitel 3 – Der Flug für die Ewigkeit. Wir schreiben den 16. Juni 1963. Punkt 12.30 Uhr am sowjetischen Weltraumbahnhof Baikonur. Wie im Hintergrund zu hören, läuft bereits der Countdown. In der engen Kapsel befindet sich nur Valentina, fest und sicher angeschnallt. Die Spannung im Kontrollzentrum ist greifbar und dann zündet die Rakete. Mit ohrenbetäubendem Lärm schießt sie in den Himmel. Lange sieht man das Shuttle vom Boden aus, dann ist es nur noch ein kleiner Punkt. Der Start ist geglückt. Und in genau dieser Sekunde wird Geschichte geschrieben. Denn als Valentina sich 100 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, erreicht sie offiziell das Weltall. Als erste Frau jemals. Ein unglaublich großer Schritt für sie. Sie umkreist die Erde in einer koordinierten Bahn und übrigens gar nicht so alleine, wie man vielleicht denkt. 2 Tage zuvor hat die Sowjetunion einen weiteren Kosmonauten ins All geschickt, Valery Bykovsky. Die beiden nähern sich im Weltraum zeitweise bis auf 5 Kilometer an, funken sogar miteinander. Ihre Funkkennung ist irgendwie auch passend. Tschaika, das ist Russisch und bedeutet Möwe. Valentina funkt sogar mit dem Regierungschef, er gratuliert ihr zu dem Erfolg. Die Steuerung der Kapsel läuft übrigens automatisch vom Boden aus. Bilder von Valentina werden live in die Sowjetunion übertragen. Eins davon findet ihr in den Shownotes. Die Erde zieht unter ihr vorbei, knapp 3 Tage bleibt sie dort oben. Sie umkreist 48 Mal unseren Planeten, führt dabei ein Flugtagebuch. Beobachtet Wolkenmuster, fotografiert die Erdoberfläche. Doch ganz so glatt, wie es die Sowjetunion nach außen erzählt, verläuft Valentinas Flug nicht. Im All setzt die sogenannte Raumkrankheit bei ihr ein. Die Organe sind in der Schwerelosigkeit verwirrt, gleichzeitig produziert der Körper weniger Blut. Valentina antwortet nur zögerlich auf Funksprüche, hat Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Sie muss sich übergeben, schläft ein. Damals weiß man noch nichts von der Raumkrankheit. Valentina schiebt es auf einen Programmierfehler. Der Chefkonstrukteur ist wütend, schiebt es darauf, dass Valentina eine Frau ist. Trotzdem schafft es die Kommandozentrale, die beiden wieder zu beruhigen. Und dann, am 19. Juni, beginnt der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Sofort wird die Kapsel durch die Reibung extrem heiß, im Inneren schüttelt es Valentina von rechts nach links. Und sie kann dabei nichts tun, außer diese Extrembelastung auszuhalten. Wir befinden uns in mit der kritischsten Phase des Flugs. Und dann ein lauter Knall. Doch keine Angst, der war geplant. Valentina wird wie bei allen anderen Missionen per Schleudersitz hinauskatapultiert und landet zurück auf der Erde. Zwar mitten in der kasachischen Steppe, 600 Kilometer vom eigentlichen Zielpunkt entfernt, doch Valentina ist wohlauf. Es dauert ein paar Wochen, bis sich ihr Körper wieder vollständig erholt. In TV-Interviews sieht sie noch ziemlich mitgenommen aus, findet aber schöne Worte für ihr Abenteuer. Zitat, es war atemberaubend schön, wie etwas aus einem Märchen. Und sie fährt vor, Zitat, wenn Frauen in Russland Eisenbahnarbeiterin sein können, warum sollen sie da nicht auch ins All fliegen können? Sie wird zur Heldin einer ganzen Nation. Auf dem Roten Platz von Moskau bereiten ihr hunderttausende Menschen einen Empfang. Der Ministerpräsident erklärt sie zur Tochter der Revolution. Ihr Porträt hängt an Häuserfassaden, ihr Name kommt in Schulbücher. Valentina Wladimirovna Tereshkova, die erste Frau, die die Grenzen der Erde überwindet. Zusammenfassung: In den 1940er Jahren wächst ein kleines Mädchen in einfachen Verhältnissen in der Sowjetunion auf. Valentina verliert früh ihren Vater und hilft daraufhin ihrer Mutter, die Familie durch Hunger und Armut zu bringen. Sie arbeitet in Fabriken und anderen Aushilfsjobs, doch bildet sich abends weiter. Sie will trotz aller Umstände vorankommen. Und sie stößt auf ein Hobby, das ihr Leben für immer verändern wird, das Fallschirmspringen. Denn genau das macht sie zu der perfekten Kandidatin für ein geheimes sowjetisches Auswahlprogramm. Denn im Kalten Krieg, im ständigen Rekordwettkampf zwischen den USA und der Sowjetunion, soll eine Frau ins All geschickt werden. Aus hunderten Bewerberinnen werden nur 5 ausgewählt. Alle durchlaufen extrem harte Tests, körperlich wie psychologisch. Am Ende kann nur eine in den Weltraum fliegen und man entscheidet sich für Valentina. Auch weil ihre Biografie das Ideal des sozialistischen Aufstiegs verkörpert. 1963 startet sie erfolgreich und wird damit die allererste Frau im All. Sie umkreist die Erde 48 Mal, dokumentiert dabei Wetterphänomene, fotografiert die Oberfläche und hält wissenschaftliche Daten fest. Gleichzeitig kämpft sie mit der Raumkrankheit, bei der ihr immer wieder übel wird, doch sie bleibt ruhig und hält den Kurs, bis der Wiedereintritt gelingt. Nach ihrer Landung feiern sie Millionen, ihr Name steht in Schulbüchern, an Häusern, auf Briefmarken. Sie wird daraufhin internationale Botschafterin, besucht Staaten auf der ganzen Welt und bleibt auch nach dem Ende der Sowjetunion eine politische Figur. Es ist ein Flug, der ihr ganzes Leben verändert hat. Später sagt sie öffentlich, Zitat, jeder, der Zeit im Weltraum verbracht hat, wird ihn für den Rest seines Lebens lieben. Ich habe meinen Kindheitstraum vom Himmel verwirklicht. Boah, ihr Mäuse, was für eine spannende Folge und was für eine starke Persönlichkeit. In einer Welt und Zeit, in der die Wissenschaft nach wie vor so sehr von Männern dominiert wird, den Mut und den Ehrgeiz zu finden, ein Abenteuer im Namen aller Frauen zu starten. Echt unser tiefster Respekt dafür. Und richtig schön, dass sie trotz ihres nicht so einfachen Start ins Leben so einen Meilenstein erreicht hat. Wenn ihr Fragen zu der ersten Frau im All habt, schreibt sie uns gerne wieder. Und an der Stelle also nichts wie rein in alles, was ihr letzte Woche wissen wolltet. Hier kommen drei Fragen zu unserer Kaiserin von Österreich, Sissi. Die erste kommt von Emma, Lissi und Ricky. Die drei fragen sich, wie sie zu ihrem Spitznamen Sissi gekommen ist. Und den trägt sie tatsächlich ziemlich lange, der kommt nämlich von ihrer Familie. Dort wird sie zwar meistens Elise oder Lissi genannt, teilweise aber auch schon Sissi. Und so richtig setzt sich Sissi dann erst am Wiener Hof durch. Und übrigens, die historisch korrekte Schreibweise ist mit einem S in der Mitte. Das weiß man, weil sie in Briefen immer nur als Sissi mit einem S unterschrieben hat. Sissi mit zwei S wiederum kommt aus den Filmen zu ihr. Frage Nummer 2 ist von Lynn, Nils und Hummel. Zoe, wer ist denn dann Kaiser geworden, nachdem der ursprüngliche Nachfolger, also Sissis Sohn, verstorben ist? Und sehr gut aufgepasst, nach Rudolfs Tod gibt es keinen direkten Thronfolger mehr. Daher soll sein Neffe der nächste Kaiser werden, ein Name, den ihr schon häufiger gehört haben werdet, Erzherzog Franz Ferdinand. Aber auch er wird kein Kaiser werden, denn 2 Jahre bevor das passiert wäre, wird er ermordet, 1914 in Sarajevo. Und dieser Mord löst unter anderem den Ersten Weltkrieg aus. Die letzte Frage für heute kommt von Isabella, Lulu, Greta, Luca und I Love Bubble Tea. Ihr habt wirklich sehr witzige Namen. Alle 5 wollen wissen, was ist denn mit Sissis Mörder danach passiert? Schon wenige Minuten nach dem Angriff wird Luigi Lucchini von Passanten festgehalten und der Polizei übergeben. Bei seiner Vernehmung bekennt er sich auch stolz zu seiner Tat. Im gleichen Jahr noch wird er wegen Mordes an der Kaiserin zu lebenslanger Haft verurteilt. Und im Gefängnis fällt er ebenfalls durch sein aggressives Verhalten auf. Sogar so sehr, dass er in Einzelhaft kommt, wo er 1910 dann verstirbt. Damit, meine Mäuse, sind wir am Ende der Folge angekommen. Und jetzt passiert das, was ich am Anfang erwähnt habe. Heute haben wir sogar gleich 2 Ankündigungen für euch. Als erstes habt ihr euch häufiger gewünscht, dass wir, wie bei Wissen mit Johnny, die Themen für die Umfrage auch in der Folge immer kurz erklären. Und wenn ihr euch das wünscht, dann machen wir das natürlich auch. Außer heute, wegen Ankündigung Nummer 2. Wir haben euch im WhatsApp-Kanal ja gefragt, ob ihr Lust habt, dass wir bei jeder 10. Folge selbst ein Thema auswählen, das uns interessiert, um euch quasi damit zu überraschen. Und eure Antwort war ganz klar ja. Deshalb haben wir uns was Spannendes überlegt. Am Sonntag werdet ihr bei Wissen mit Johnny eine Folge über Oskar Schindlers Liste hören. Ein Mann, der tausende Jüdinnen und Juden im Holocaust vor dem sicheren Tod gerettet hat. Und am Mittwoch danach wird es hier dann Folge 10 geben. Und wir haben das Thema schon gewählt, denn es wird passenderweise um Oskar Schindlers Frau Emilie gehen. Denn sie hat großen Einfluss auf die Rettungsaktionen ihres Mannes. Das alles wird sehr, sehr spannend. Wir hören uns also Sonntag um 23.59 Uhr bei Wissen mit Johnny. Und am Mittwoch dann mit dem 2. Teil der Doppelfolge hier natürlich auch um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir wieder mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.